Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der spannendsten Zeit des Footballjahres. Natürlich sind das die Playoffs, die Divisional Round steht an. Wir haben in dieser Woche auch schon über die Wildcard Round gesprochen. Heißt, wenn ihr euch nochmal anhören wollt, was Frederik und Brian zur Wildcard Round zu sagen hatten, bevor es dann am Wochenende so richtig ans Eingemachte geht in den Playoffs und wir sozusagen vor dem Viertelfinale des ganzen Spaßes hier stehen, könnt ihr gerne auch nochmal in unsere Takes zur Wildcard Round reinhören. Darum soll es heute aber gar nicht mehr gehen, denn heute fokussieren wir uns vollkommen aufs kommende Wochenende und da steht eben, wie gesagt, die Divisional Round an und wir, das sind in dieser Woche hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de für euch Patrick Rebin und Brian Kamena. Grüß dich, mein Lieber, hi!
Moin, ich hoffe, du hast Bock.
Ich habe übel Bock, natürlich. Also einerseits ja, ich habe natürlich übel Bock. Andererseits muss ich sagen, sind die Playoffs natürlich auch so ein bisschen die traurigste Zeit im Jahreskalender eines jeden Football-Fans. A, weil die meisten Teams da gar nicht mehr mitmachen dürfen. So wie zum Beispiel mein Team oder auch dein Team. Oder sogar alle Teams aus unserem Team. Ja. Tatsächlich hat sich aus unserem Team kein Lieblingsteam für die Playoffs qualifiziert. Das ist wild, das hatten wir auch noch nicht tatsächlich.
Nee,
bei mir die Patriots, bei dir und Stefan die Falcons, bei Kevin die Giants und bei Freddy die Seahawks. Alle nicht dabei gewesen. Crazy. Ha, siehst du mal, so kann es laufen, ja. Und auf jeden Fall, ja, wie gesagt, traurige Zeit. Einerseits, weil halt, ja, von vielen die Lieblingsteams gar nicht mehr mitmachen dürfen und gar nicht mehr mitspielen dürfen. Und andererseits natürlich auch, weil das bedeutet, dass die Saison bald endet. Ich habe es ja schon gesagt, Viertelfinale jetzt quasi heißt, es wird weiter spannend. Und für uns gilt es natürlich, jetzt in diesem Podcast mal herauszufinden und mal zu gucken, was unsere Tipps sind, wer sich dann das jeweilige Spiel hier holen wird. Und das machen wir natürlich, wie ihr es von uns gewohnt seid, indem wir die Spiele durchsprechen, analysieren und schauen, wer sich das Ding holt. Und wir fangen gleich mal an natürlich, und zwar mit dem Spiel der Ravens gegen die Texans, ja, Nummer 1 gegen die Nummer 4 und ich bin mir tatsächlich unsicher, muss ich sagen. Ich bin mir unsicher.
Ja, es ist so ein Spiel, wo man ja eigentlich sagen muss, die Ravens sind wohl klarer Favorit, also sie waren vielleicht sogar das beste Team überhaupt in der Regular Season, nicht nur in der AFC. Haben möglicherweise sogar den MVP in den eigenen Reihen mit Lamar Jackson. Aber ja, wenn man sich das letzte Spiel der Texans angeguckt hat, das war schon beeindruckend. Und man muss ja auch sagen, die Texans sind jetzt ja auch auf Quarterback nicht viel schlechter aufgestellt. Also was CJ Stroud spielt, ist richtig, richtig stark. Und in den Playoffs auch. Wir hatten da auch drüber gesprochen, als wir das Texans-Browns-Spiel analysiert haben, wie unglaublich ruhig Stroud einfach ist in der Pocket. Der Pass-Rush der Browns kam da gar nicht so richtig durch. Und für mich ist das auch so ein gewisses, ja, Key-Matchup eigentlich in diesem Spiel. Ob es die Offensive Line der Texans wieder schafft, eine starke Defense, einen starken Pass-Rush eben so zu kontrollieren, weil Myles Garrett, für viele der Defensive Player of the Year, der hatte praktisch gar keine Chance gegen Laramie Tunsil. Und das war schon beeindruckend, wie
was
der den
auch irgendwie absurd ist, dass Tunsil sich mittlerweile so zeigt, ne? Also
Er war ja zu Beginn auch, also zu Beginn seiner Karriere auch richtig stark. Dann hat es aber irgendwie auch verletzungsbedingt so ein bisschen gestockt, die Karriere. Dann kam ja auch der Trade zu den Texans. Und jetzt irgendwie hat er sich wieder stabilisiert und also sah richtig stark aus. Und da bin ich gespannt, wie dieses Matchup so funktioniert, weil die Ravens haben ja halt nicht diesen einen Top-Pass-Rusher, wie jetzt zum Beispiel die Browns mit Myles Garrett, sondern sie kommen so ein bisschen ja, übers Kollektiv, ne? Du hast einen Justin Madubuike auf Tackle-Position, der so ein bisschen Breakout-Saison hatte. Jadeveon Clowney als der Routinier, dazu auch noch ein Kyle Neu auf der anderen Seite. Ein Oder für Owe wird auch, denke ich, ja, immer mal wieder situativ als Pass-Rusher agieren. Und dann ist es schon eine andere Aufgabe, weil du dich eben nicht so sehr konzentrieren kannst auf diesen einen Top-Pass-Rusher, sondern die Ravens verstehen es eben, aus vielen unterschiedlichen Richtungen Druck zu kriegen. Und da bin ich gespannt, ob sie eben Druck aufbauen können auf Stroud.
Safe. Und du hast auch tatsächlich gerade schon so ein bisschen, zumindest bei den Texans, auch das angesprochen, was ich so ein bisschen als Way to Win bei den Ravens sehe, ehrlich gesagt. Also Baltimore muss schauen, dass sie eben ihre ziemlich versatile Offensive ordentlich ins Spiel bringen. Weißt du, wie ich meine? Weil das Problem ist, dass die Upfront der Texans extrem stark. Jungs Upfront, Bombe. Heißt gleichzeitig, dass Lamar sich das Laufen verkneifen muss, in meinen Augen. Und eben ein vernünftiges Passing-Game an den Start bringen muss, um den Ravens die Chance zu geben, zu gewinnen, weil die Texans sind halt nicht gut gegen den Pass, vor allem gegen längere Pässe und so weiter. Da läuft es bei den Texans nicht ganz so gut. Deswegen, das ist, denke ich mal, mit das wichtigste Mittel, dass die Ravens da einstreuen müssen, um dieses Spiel gewinnen zu können. Und bei den Texans hast du es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, da müssen die kurzen Pässe sitzen. Also Stroud im Schnitt 9,2 Yards per Play mit seinen Pässen. Heißt auch viele lange oder zumindest längere Pässe mit dabei. Und da müssen sie so ein bisschen gucken, dass sie so ein bisschen mehr diese Checkdown-Pässe spielen, weißt du? So kurze Nadelstiche setzen in die Defensive der Ravens rein, weil so kriegst du halt die Ravens dann auch relativ gut gemanagt. Und ich meine, klar, mit einer der wichtigsten Punkte von den Texans hatte im letzten Spiel 16 von 21, 274 Yards und 3 Touchdowns. Also es steht und fällt alles so ein bisschen mit CJ Stroud und halt auch einfach mit der Frage, ob das jetzt so ein One-Hit-Wonder-Ding war irgendwie da in der ersten Runde oder in seinem ersten Playoff-Spiel oder ob er das eben, was er da schon gezeigt hat oder zumindest in Ansätzen gezeigt hat, ob er das dann durchziehen und eben jetzt auch auf noch ein weiteres Spiel übertragen kann.
Ja, und da würde ich sogar noch weitergehen und sagen, ein Weg, um es Stroud ein bisschen angenehmer zu machen, ist auch, indem man die Ravens eben bei den Cornerbacks attackiert, weil Marlon Humphrey verletzt wird wohl ausfallen. Also es sieht so aus, als wenn er auch das Spiel definitiv verpasst. Ich glaube, er wurde sogar auch schon heute als out bezeichnet. Das bedeutet, der beste Cornerback der Ravens wird nicht spielen können. Und das macht natürlich auch wieder die Räume frei für Nico Collins. Ne? Der ist jetzt auch der klare Nummer 1 Receiver, vor allen Dingen seit Tank Dell verletzt ist, ist er so ein bisschen die klare Nummer 1. Und da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er wieder ein richtig, richtig gutes Spiel hat. Also da muss man schauen, wie die Ravens das verteidigen ohne ihren besten Cornerback. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Nico Collins hatte ja auch gegen die Browns fast 100 Receiving Yards, auch wieder ein Touchdown. Also da bin ich sehr gespannt, wie er sich so präsentiert. Und auf der anderen Seite, auch verletzungsbedingt nicht uninteressant, Mark Andrews. Ne? Also der ist seit November raus. Und hat aber nicht, also wurde wieder aktiviert von Injured Reserve, soweit ich weiß, und könnte tatsächlich vielleicht sogar spielen. Ist natürlich die Frage, wie fit ist er, aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Weg ist, so ein bisschen die Texans auf Linebacker-Level auch zu attackieren, auch tief zu gehen mit Andrews. Dann hast du mit Isaiah Likely ja noch einen zweiten Tight End dahinter, der auch sehr gut im Receiving Game ist. Also auf beiden Seiten so ein bisschen, ja, vielleicht so der eine Playmaker, der dann den Unterschied machen kann.
Also siehst du da wirklich dann auch, weil da bin ich mir halt eben nicht so sicher, ob das wirklich so ein der eine Playmaker macht den Unterschied Spiel wird, weißt du, wie ich meine? Sondern also gerade bei den, vor allem bei den Texans, Ist natürlich CJ Stroud die Person, mit der steht und fällt, ja. Aber es muss halt eben noch viel, viel mehr irgendwie ineinander greifen. Ja, so Aggressivität auf dem ersten und zweiten Down muss da sein. Das Team muss einfach gut funktionieren, gut aufeinander abgestimmt sein. Was ich nicht sage, dass sie das nicht schaffen. Ja, also da bin ich weit weg von so. Aber das ist halt, wie gesagt, in meinen Augen sehr, sehr wichtig bei den Texans. Und eben wichtiger, als dass du quasi diesen einen Standout-Player hast. Gleiches gilt aber für mich auch tatsächlich bei den Ravens, muss ich sagen. Und bei den Ravens auch nochmal vor allem mit Blick eben auf Lamar Jackson. Ja, also dass du Lamar Jackson halt wirklich klar machst, dass er dieses Spiel nicht alleine gewinnen kann. Und das eben aber auch mit deinem Team besprichst, weil du, sag ich mal, auf Seiten der Texans eine extrem starke Defensive hast. Und diese Defensive eben nur mit Variabilität in deiner Offensive schlagen kannst, ja, also wenn du halt, keine Ahnung, wenn du halt dann viel über die Tight Ends gehst, irgendwann merken sie sich das und dann stellen sie halt ihre Front ein bisschen mehr auf die Tight Ends ein und dann ist halt dein Tight End Game auch kaputt, weil wenn dein Tight End erst gar nicht vernünftig loskommt, auf seine Route, dann kannst du halt dein Tight End Game auch irgendwann vergessen, so. Und das sehe ich eher dann so ein bisschen als das Problem der Ravens an, dass sie halt wirklich als komplette Unit, als komplettes Team agieren müssen. Und vor allem auch Jackson, wie gesagt, muss sich so ein bisschen zurücknehmen, muss sein Spiel so ein bisschen zurücknehmen und sich eben, ja, weniger auf das konzentrieren, wofür er halt bekannt ist, ja, in Anführungszeichen, oder das, was er halt so dumm gesagt am besten kann, mit vielen Läufen und so weiter und so fort auch eingestreut, und halt sich wirklich darauf konzentrieren, dass er die Bälle ordentlich an seine Spieler verteilt.
Gebe ich dir recht, aber im Grunde ist es ja auch so ein bisschen das, was die Ravens so das ganze Jahr schon gemacht haben. Also, im Grunde ist der Schlüssel für die Ravens so zu spielen wie in der Regular Season, ne? Also sich nicht irgendwie in Hero Ball zu vergehen, sondern da wirklich konstant die eigene Offense aufs Spiel zu kriegen und das, was Todd Monken, der Offensive Coordinator der Ravens, dieses Jahr eben implementiert hat als Offense, dass man da eben nicht mehr so abhängig davon ist, dass Lamar eben dieses Spiel für dich gewinnt, sondern dass man eben innerhalb der Struktur bleibt. Und wenn sie das schaffen, dann haben sie, glaube ich, ganz gute Chancen.
Absolut, bei den trotzdem ganz kurz, absolut bin ich bei dir. Ja? Trotzdem muss ich sagen, ist das für mich wahrscheinlich sogar das zweitspannendste Spiel, ehrlich gesagt.
Ja, würde ich auch sagen, weil halt hier nicht so ein krasser Talentunterschied ist. Also plus beide Teams haben sich teilweise auf einem extrem hohen Niveau präsentiert. Und im Grunde hast du auch keine Unit, wo man wirklich sagen könnte, ja, die ist ein bisschen problematisch. Also weißt du, was ich meine? Sowohl die Texans haben eine gute Offense und gute Defense, als auch die Ravens. Und das, finde ich, unterstreicht nochmal, wie eng dieses Spiel tatsächlich dann auch am Ende sein könnte. Da ist dann halt wirklich die Frage, okay, was macht den Unterschied? Bekommt eine Defense ein Big Play? Vielleicht, was weiß ich, ein Strip-Sack oder eine Interception auch. Vielleicht macht Stroud doch noch mal einen Rookie-Fehler mehr und dann ist das Spiel schnell verloren, weil es, glaube ich, in diesem Spiel, da gebe ich dir auch echt recht, da geht es, glaube ich, um Kleinigkeiten und die können dann am Ende den Unterschied ausmachen.
Absolut, das ist genau das, was ich mir eben auch von dem Spiel erwarte oder auch so ein bisschen erhoffe, dass es halt ein extrem spannendes Spiel wird, wo es dann wirklich auch, ja, auf am Ende den kleinen Fehler ankommt, der dann den Unterschied macht zwischen den beiden Teams. Und ich glaube, da können wir uns wirklich auf ein ziemlich geiles Spiel freuen, so ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir schauen mal aufs nächste Spiel in der Divisional Round und das ist das der Niners gegen die Packers. Green Bay muss nach San Francisco und ich bleibe dabei, eins von diesen beiden Teams sollte eigentlich gar nicht in den Playoffs gestanden haben in dieser Saison.
Hot Take.
Und es sind nicht die San Francisco 49ers, überraschenderweise.
Ah, jetzt kommt's raus. Du bist der absolute Brock Purdy-Homer.
Ey, komplett, Junge, wirklich. Also, ich habe tatsächlich auch als Kind schon in Brock Purdy-Bettwäsche geschlafen.
Das ist sehr wahrscheinlich, weil du auch bestimmt jünger bist als Brock Purdy.
Ich glaube auch. Wie alt ist der? 23 oder so?
Uff, da müsste
ich weiß
ich
es
jetzt kurz
tatsächlich
schauen,
gar
oder?
nicht. Aber ja, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ich deutlich älter bin als Brock Purdy. Insofern, ja, 99 geboren, also 4 Jahre, vier Jahre jünger als ich, actually. Alter, bin ich alt. So, ja, wir schweifen vom Thema ab. Nein, also wie gesagt, 49ers gegen Packers. Ich habe es gerade eben schon gesagt, eins der beiden Teams sollte in meinen Augen eigentlich gar nicht in Playoffs stehen dieses Jahr. Tut es aber trotzdem nicht nur das. Nein, hat auch noch die Cowboys in der Wildcard-Runde rausgeworfen und steht jetzt, wie auch immer sie das geschafft haben, in der Divisional Round. Um die Frage, die ich jetzt gerade so ein bisschen gestellt habe, gleich zu beantworten. Ja, starkes Spiel von Jordan Love. Muss man neidlos anerkennen. Hätten wahrscheinlich alle nicht damit gerechnet. Ähnlich starkes Spiel in der Wildcard-Round wie CJ Stroud. Aber ehrlicherweise, und das ist jetzt kein Hate oder sonst irgendwas. Ich meine, ich bin Patriots-Fan. Ich habe mit den Packers ja an sich nicht viel am Hut so. Das ist kein Division-Rival oder sonst irgendwas. Aber, also ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass jetzt mit 99%iger Sicherheit gegen die 49ers das Abenteuer-Playoffs endet für dieses Jahr.
Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite hat man das halt auch schon gegen die Cowboys gedacht, ne? Also ich meine, wir alle wussten, okay, die Cowboys sind heimstark, da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. Und irgendwie haben die Packers das dann mit so einer Mischung aus jugendlichem Leichtsinn und absolutem Wille geschafft. Und klar, ich muss jetzt das Spiel.
Aber die
auch
Cowboys
vielleicht
sind halt auch
spannend
immer noch die Cowboys. So, weißt du, wie ich meine? Also.
Ja, klar. Es ist ein Unterschied, ob du ein Team hast, das immer in der ersten Playoff-Runde choked oder ein Team, das in einem Championship-Game oder im Super Bowl dann choked. Kleiner Seitenhieb gegen die 49ers. Nein, natürlich, das ist jetzt nochmal ungleich schwerer. Und die 49ers sind ähnlich auch wie die Ravens, ein Team, das einfach die in der Regular Season so ein bisschen durchgecruised ist. Also zwischendurch hatten sie
ja,
mal
ich
Hänger, aber
ich wollte mich gerade sagen, weil also es war ja tatsächlich jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, okay, die Niners zumindest dann zwischendurch, die Niners sind Safe Call als quasi First Round Bye Week drin. So, das war ja dann so ein bisschen, die Niners haben ein bisschen gechoked und dann haben halt die Eagles noch deutlich mehr gechoked.
oh ja, da hieß es dann plötzlich Bye Eagles Bye. Statt Fly, Eagles Fly.
Und statt First Round Buy.
Ja, genau. Ja, statt First Round Buy war es dann Wildcard Buy. In dem Sinne.
Aber halt Wildcard Buy, Buy.
Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, die 49ers hatten ihre kleinen Hänger drin, aber irgendwie waren sie am Ende doch ja einfach solide und haben es einfach entspannt zu Ende gebracht. Und im Grunde müssten sie ja das jetzt auch nur weitermachen. Also bei den Packers ja Jair Alexander, der Cornerback, angeschlagen, könnte das Spiel verpassen, ist noch nicht safe, aber müssen wir schauen, ob er spielen kann. Wenn er nicht spielen kann, dann hast du natürlich Ayuk, Deebo Samuel und George Kittle. Da frage ich mich dann, okay, wie wollen sie die jetzt alle irgendwie covern? Und dann heißen deine Cornerbacks irgendwie Carrington Valentine, Corey Valentine und Keyshawn Nixon. Das fände ich dann schon, also es macht es nicht leichter. Also sagen wir so, wenn die Packers eine Chance haben wollen, dann müssen sie, glaube ich, ein noch besseres offensives Spiel zeigen als gegen die Cowboys.
Und das wird halt ehrlich gesagt schwierig. Also, ich meine, ja, genau. Wie gesagt, Jordan Love hat das gut gemacht gegen die Cows. Aaron Jones auch Top-Spiel gemacht. Aber das ist halt kein Championship-Team. So, weißt du, wie ich meine? Also, dieses Team ist momentan noch nicht dafür gebaut, ein Championship-Team zu sein. Ich sag nicht, dass das nicht in ein paar Jahren so sein kann. Hey, absolut. Ich glaube, dass wir da tatsächlich eine ähnliche Entwicklung sehen können wie bei den Eagles. Also, dass sie jetzt noch so ein bisschen underestimated sind, aber dann eben so in 2-3 Jahren durchaus ready sein könnten für ihren ersten tiefen Run so. Jetzt mal ein bisschen die Glaskugel gerubbelt hier. Aber eben jetzt momentan noch nicht. Was man sagen muss, bei den Packers, was sie in der Wildcard-Runde extrem gut gemacht haben, war, dass sie wirklich sehr, sehr diszipliniert ihren Gameplan durchgezogen haben. Ja, also da gab es wirklich kein Ego-Scheiß oder so und kein, oh, der hat mir jetzt aber die 5 Yards hier weggenommen, das wäre meine gewesen, sondern sie haben wirklich diszipliniert das durchgezogen, was sie für dieses Spiel vorgenommen haben und wie sie eben davor quasi herausgefunden haben, wie es funktionieren kann gegen die Cowboys. So. Und was man bei den 49ers auch noch dazu sagen muss, was tatsächlich für mich auch immer ein sehr, sehr großer Punkt ist, ist die Frage, ob sie in dieses Spiel ausgeruht oder eingerostet gehen. So, du hattest jetzt die First Round by, einige Starter oder viele Starter der Niners haben irgendwie seit Neujahr nicht mehr gespielt. Heißt, es ist halt die Frage, inwiefern sie sich dann jetzt wieder direkt auf dieses Spielfeld packen können, weil ich glaube, dass sie von Anfang an da sein müssen. Das hat uns diese Wildcard-Round gezeigt. Du darfst gegen die Packers nicht den Anfang des Spiels verschlafen. Dann laufen die Jungs heiß und dann läuft es richtig gut bei ihnen. Heißt, ja, sie müssen da sein, sie müssen von Anfang an da sein und sie dürfen es eben nicht jetzt aufgrund dieser First Round Bye dann eben den geresteten Startern und so weiter und so fort im letzten Spiel dürfen sie es halt nicht einreißen lassen. So, das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste für sie.
Ja, ist so ein bisschen die alte Frage, ne? Hilft dir so eine Bye oder schadet sie vielleicht sogar? Die Ravens haben es ja auch. Haben ja auch in Woche 18 einige Starter geschont. Das heißt dann eben auch schon 2 Wochen lang oder 3, je nachdem, kein Spiel mehr gemacht. Ist halt mal die Frage, wie sehr man da glaubt, dass das einen Einfluss hat. Für mich ist es immer so, ich bin lieber eingerostet in dem Sinne und habe dafür aber Spieler, die nicht verletzt sind. So Beispiel Detroit, wo sich dann im letzten Spiel noch ein Sam Laporta verletzt hat. Gut, konnte dann am Ende doch spielen, aber es ist halt immer so ein bisschen riskant, glaube ich. Von daher, grundsätzlich sehe ich da schon einen positiven Faktor bei dieser Bye Week. Was ich halt glaube, was sehr, sehr zentral sein wird, das ist so ein bisschen, immer wenn die Packers auch in den letzten Jahren noch mit Aaron Rodgers gegen die 49ers gespielt haben in den Playoffs, dann war es eigentlich immer so, dass die Packers dann eine Chance hatten und auch gewonnen haben, wenn sie eben das Running Game sehr gut aufs Feld gebracht haben, weil dann eben der Pass Rush der 49ers, der ja nun wirklich richtig stark ist, also ich meine, Nick Bosa, Javon Hargrave in der Mitte, Chase Young haben sie, noch Randy Gregory dahinter, das sind ja alles gute Spieler. Und wenn du es schaffst, eben diesen Pass-Rush ein bisschen zu umgehen, indem du halt viel aufs Running-Game gehst, so ein bisschen wie die Packers es auch gegen die Cowboys gemacht haben, ne? Mit Aaron Jones, der richtig ein starkes Spiel hatte. Und dann haben sie eben auch die Cowboys dazu gezwungen, zum Beispiel mal, zwischendurch war dann zum Beispiel mal Micah Parsons in Coverage. Sollte man vielleicht so oder so nicht machen, aber es war halt auch, weil sie wussten, okay, wir müssen schauen. Wir können nicht nur auf den Pass gehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel für die Packers, dass sie eben versuchen, das Run-Game zu etablieren und eben darüber so ein bisschen den Pass-Rush der 49ers zu umgehen, weil letztendlich müssen die Packers punkten. Weil die Defense der Packers ist zwar okay, aber ich glaube, mit den 49ers werden sie schon größere Probleme bekommen. Ne? Du hast ja auch noch einen Christian McCaffrey. Also da weiß ich auch nicht, wie sie den irgendwie stoppen wollen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass der Gameplan, wie du es gesagt hast, so ein bisschen auch ähnlich ist wie gegen die Cowboys, wo zum Beispiel die Packers den Cointoss gewonnen haben und dann gesagt haben, wir wollen den Ball, wir wollen zuerst punkten, wir wollen eben den Ton angeben. Und dass man eben so ein bisschen ähnlich versucht, in das Spiel zu kommen und direkt von Anfang an zu zeigen, wir sind da und wir geben den Ton an und ihr müsst uns hinterherlaufen. Weil dann kann es sein, dass die 49ers vielleicht auch ein bisschen nervös werden, vielleicht auch Brock Purdy dann mehr in diese klassischen Passing Downs gezwungen wird, wo er dann vielleicht auch 1-2 Fehler macht. Weil wenn die 49ers eben aus ihrer Komfortposition agieren können, den Gameplan durchziehen können, dann, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer für die Packers.
Ja, definitiv, absolut. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe bei den Packers ist, dass sie, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen in die Richtung dessen, was du jetzt irgendwie schon gesagt hast, dass sie halt auch einfach gucken müssen, dass sie defensive Big Plays verhindern. Also, dass sie defensiv die Big Plays verhindern, sorry. Ja. Weil du eben bei den Niners wirklich sehr, sehr viele Waffen hast, ähnlich wie bei den Ravens vorhin schon. Also, du hast eine sehr, sehr variable Offensive. Und dementsprechend ist das tatsächlich sehr, sehr wichtig, glaube ich, wo sie vor allem darauf achten müssen, dass sie eben defensiv auch wirklich da sind und es eben schaffen, ihre Defense reinzubringen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, das, was du jetzt gemeint hattest, dass sie eben auf den Pass Rush aufpassen müssen, das ist ja auch gleichzeitig wieder so ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, dass sie halt eben mit Aaron Jones einen Rusher als so diesen Go-To-Guy quasi in ihrer Offensive haben und der Pass-Rush natürlich dann auch sofort da ist, wenn gelaufen wird. Weißt du, wie ich meine?
Ist halt die Frage.
Wenn du es schaffst, dass deine Ends, wenn du es schaffst, dass deine deine Blitzes von den Linebackern so kommen und so überlegt kommen, dass du eben nicht nur dumm drauf rennst und nur dumm reinblitzt, um auf den Quarterback zu gehen, dann kannst du ihn halt auch so ein bisschen das Running Game wegnehmen dadurch.
Ja, genau. Und ich meine, die 49ers haben ja nun zwei Linebacker, die dafür vielleicht wie keine anderen geeignet sind. Also Fred Warner einerseits, für viele der beste Linebacker der Liga. Ne, und dazu hast du noch einen Dre Greenlaw. Also deshalb sage ich ja, für die Packers ist es, glaube ich, elementar, dass sie es irgendwie durchkriegen, das Running Game. Weil wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt wirklich ein Problem, weil dann kann nämlich die Defense den Ton angeben. Deshalb sage ich ja, sie müssen halt versuchen, nicht nur zu laufen, sondern eben auch klug zu laufen und auch Aaron Jones klug im Passing Game mit einzubinden, weil dann kannst du nämlich vielleicht auch ein bisschen den Pass Rush aufweichen, weißt du, was ich meine? Also, dass man eben versucht, vielleicht auch von einem Nick Bosa wegzuschemen, dass man eben sagt, okay, wir laufen dann über die andere Seite. Oder eben versucht, wenn jetzt zum Beispiel die Linebacker relativ aggressiv vorgehen und auch häufiger mal blitzen, dass man dann versucht, okay, die Räume dahinter, die attackieren wir dann. Aber das wird, glaube ich, viel auf den Gameplan ankommen und ich bin gespannt, was sich Matt LaFleur da einfallen lässt, weil ich gehe davon aus, dass er Lösungen finden wird. Die Frage ist halt, ob das ausreicht, um genug Punkte zu machen, als dass die Defense irgendwie, ja, als dass man eben mithalten kann mit der 49ers Offense, die ich, wie ich glaube, definitiv ihre Punkte machen wird.
Ja, absolut. Aber deswegen habe ich halt eben auch gemeint, dass auch wieder so mit diesen, weißt du, so defensiv halt die Big Plays verhindern, eben, dass man die Punkte, die sie machen werden, so ein bisschen in so einem erträglichen Maß hält, weißt du? Ihre Punkte machen, aber du musst halt eben darauf achten als Packers, dass du ihnen das A nicht zu einfach machst, dumm gesagt, und B, dass du halt keine unnötigen Punkte aufgibst, sondern halt eben schaust, dass du die Punkte zwar aufgibst, die sie sowieso machen würden, ja, weil sie halt einfach eine starke Offensive sind, aber eben guckst, dass nicht irgendwelche, was weiß ich, 80-Yard-Punt-Return-Punkte oder sonst irgendwas so in die Richtung oder weiß ich nicht, irgendwelche krassen Stiff-Arm-Plays oder so für die Punkte.
Ja, oder zum Beispiel irgendwie so ein 70-Yard-Touchdown-Run von Christian McCaffrey oder so. Oder so ein
genau,
Samuel
ja, genau.
Bekommt den Ball und läuft noch für 50 Yards weiter.
Genau,
das
genau.
Ist halt,
genau.
Das halt nicht, ja.
Genau, sowas müssen die Packers halt verhindern, um das Spiel eben möglichst eng zu halten. Gleichzeitig müssen sie natürlich ihre Offensive etabliert bekommen, so gar keine Frage. Aber ja, auch hier tatsächlich wieder könnte es ein relativ spannendes Spiel werden, auch wenn die Packers, wie gesagt, eigentlich da nicht stehen sollten, es aber trotzdem tun. Und das ist ja auch wiederum irgendwie so das Geile von den Playoffs in der NFL oder auch von diesem NFL-Playoff-Format, was es halt einfach so ein bisschen spannender macht als in anderen US-Sportarten so.
Ja, du hast halt so eine gewisse Randomness, weil du halt in diesem einen Spiel kann halt immer alles passieren, ne?
Genau, du hast halt diese One-and-Done-Games.
Genau, es ist halt perfekter Übergang eigentlich zum nächsten Spiel, weil da ist nämlich auch ein Team bei, wo man eigentlich genau das Gleiche wie über die Packers sagen kann.
Absolut.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willst du oder soll ich?
Du kannst gerne anfangen, wenn du möchtest. Also.
Ja, also das nächste Spiel, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angeteasert. Die Detroit Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und die Buccaneers sind ja wirklich so ein bisschen fast eine Blaupause von den Packers, zumindest dahingehend, dass man weder eigentlich erwartet hat, dass sie die Playoffs erreichen, auch wie sie dann am Ende die Playoffs erreicht haben, war ja dann mit so einem 9-0 gegen die Panthers auch mehr schlecht als recht. Aber
naja, das war halt, ich hab's in der Aufnahme mit Kevin vor der Wildcard-Round schon gesagt, dass das, was wir halt da irgendwie in dieser NFC South gesehen haben, war im Grunde genommen das Gleiche wie das, was wir vor 3 Jahren in der NFC East hatten, dass halt irgendwie kein Team so wirklich Bock hat, in den Playoffs zu stehen, aber halt ein Team in die Playoffs muss aus dieser Division und es eher so ein, wer schafft es nicht, sich um die Playoffs zu drücken, ist, als ein, vielleicht schaffen es 2 Teams aus dieser Division in die Playoffs zu kommen.
Ja, genau. Und das macht es ja dann eigentlich nur noch umso überraschender oder umso, ja, was soll ich sagen, umso krasser, wie sich die Buccaneers dann in den Playoffs gezeigt haben gegen die Eagles. Weil das war ja von vorne bis hinten einfach ein dominanter Sieg.
Ja, ja,
und
absolut.
Und das gegen die Eagles. Also, ja,
also
das war
wer,
jetzt auch kein
also
schlechtes
jetzt
Team.
Mal hier, ne, Hand aus der Hose, Freunde der Sonne. Ich habe das gesagt. Ich habe die Buccaneers als Sieger vor den Eagles gehabt, Freunde. So. Wolltest du mal gesagt haben. Ein bisschen kann ich mir selber auch auf die Schulter klopfen, ne?
Ja, aber du kennst auch Matt Patricia gut genug, um zu wissen, dass das nur in eine Richtung gehen kann.
Gut, wobei man ja sagen muss, dass ich Matt Patricia noch aus Zeiten sehr gut kenne, in denen das bei ihm ganz gut funktioniert hat, als er nämlich noch DC bei den Patriots war.
Das stimmt, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen einfacher, wenn du dann den besten Headcoach aller Zeiten noch dabei hast, der ja auch defensiv.
Das musst du jetzt sagen, weil er vielleicht bald bei euch an der Sideline steht. Ne?
Ich wollte heute nicht drüber reden, aber irgendwie kommt man dann doch wieder so nicht drum rum, ne?
Nachdem ja die Cowboys lieber Mike McCarthy als Bill Belichick wollen. Ist okay, kein Thema, Freunde.
Ja gut, wenn man keine Lust auf Playoff-Erfolge hat, ne?
Jerry Jones Masterclass. So, aber darum geht's nicht. Lions gegen Buccaneers haben wir. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, alles gut. Ja, es ist, glaube ich, so ein Spiel, wenn man jetzt sich alle 4 anguckt, dann glaube ich, das vielleicht am wenigsten attraktive, weil man erstmal sagt, ja, okay, ich sag mal, das Quarterback-Play ist schon noch ein Unterschied, wenn du Baker Mayfield und Jared Goff hast zu den anderen 6 Teams. Selbst John Love hat ja noch ja schon ein bisschen bessere Leistung gezeigt. Aber was man halt sagen muss, das sind beides relativ komplette Teams, die wenig Schwachstellen haben. Und das hat man halt auch in den Playoffs bei beiden Teams gesehen. Die Lions ja sogar noch mit mehr Problemen gegen die Rams. Wo man sagen muss, okay, ist noch ein junges Team, mal schauen. Aber da ist halt auch, du hast halt auch gesehen, da ist so viel Druck abgefallen, als sie dieses Spiel gewonnen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen dazu führt, dass die Lions eben in diesen We Against the World Mentalität reinkommen. Also dieses Wir gegen den Rest der Welt, wir wollen es jetzt allen beweisen, dass das jetzt kein Zufall war. Und von daher würde ich sagen, leichter Favorit Lions, aber die Buccaneers haben auf jeden Fall offensiv die Waffen, um die Lions defensiv zu binden. Also, ich sag mal, Mike Evans, Chris Godwin, Trey Palmer mit einem guten Spiel, auch Kate Orton richtig stark gegen die Eagles. Rashad White auch im Laufe der Saison immer besser reingekommen. Dazu hast du den Vorteil, dass du mit Tristan Wirfs auch einen Tackle hast, der sich Aiden Hutchinson nicht nur erwehren kann, sondern ihn vielleicht auch in Schach halten kann. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die Lions defensiv die Buccaneers irgendwie in Schach halten können. Letztendlich wird da auch so ein bisschen das Ziel sein, dass die Lions eben im Pass Rush genug Druck auf Baker Mayfield ausüben. Ich glaube, dann wird er auch Fehler machen. Und umgekehrt ist es ja genau das Gleiche. Die Lions haben genug Waffen, um die Buccaneers defensiv zu binden, müssen aber auch schauen, dass sie eben Jared Goff davor bewahren, dass er zu viel Druck bekommt. Die Buccaneers haben jetzt nicht diesen einen Top-Pass-Rusher, aber sie haben halt eine Front, die sehr viel blitzt. Und da bin ich gespannt, ob die Lions eben da gute Alternativen finden, wobei sie natürlich dann auch mit David Montgomery und Jahmyr Gibbs zwei Running Backs haben, die man auch im Passing-Game einsetzen kann. Also sie haben da schon sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten. Und Ben Johnson, der Offensive Coordinator, hat immer wieder gezeigt diese Saison, dass er es versteht, da auch eben Lücken zu kreieren. Und von daher würde ich sagen, für beide so ein bisschen das Ziel, den eigenen Quarterback zu beschützen und auf der anderen Seite eben die gegnerische Offense nicht, auch da wieder nicht so viele Big Plays zuzulassen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und bei den Buccaneers muss man auch dazu sagen, dass sie Rashad White eher mal ausklammern sollten, glaube ich, in dem Spiel. Und eben wirklich lieber gucken sollen, dass sie sich auf ihre Receiver quasi verlassen. Und auch da hast du ja große Namen. Wie gesagt, ne, Chris Godwin, Mike Evans, du hast Kate Otten schon erwähnt und so weiter und so fort. Weil die Lions haben halt einfach die beste Rushing-Defense der Liga. Und da muss man dann halt so ein bisschen gucken, natürlich auch nicht eindimensional werden. Und nur auf den Pass setzen, weil dann kannst du dich halt eben als Defensive auch drauf einstellen, sondern halt eben gucken, dass es so eine schöne Variabilität auch wieder in der Offensive hat. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen dumm plakativ klingt, aber wir brauchen so ein Love-Stroud-Game von Baker. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, Baker Mayfield auch schon sehr oft sehr zu Recht gescholten worden, auch hier bei uns im Podcast, aber er macht seine Sache ganz ordentlich und das muss er jetzt halt eben so weiterziehen und beweisen, dass er es halt eben kann, um dann ja die Buccaneers vielleicht möglicherweise in das Conference Game zu werfen. Weil es eben ja sehr, sehr viel auf den Pass ankommen wird. Und gleichzeitig bei den Lions, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, das ist halt einfach die pure Euphorie bei denen. Und selbst wenn sie, was sie in dem Fall in meinen Augen nicht sind, aber selbst wenn sie so vom Talent her oder von den Spielern her das unterlegenere Team sind, dann glaube ich trotzdem, dass sie durch die Euphorie noch mal besser aussehen können, als sie vom Talent-wise her sind. Weil das ist halt einfach, ja, wie gesagt, du hast seit 3 Jahrzehnten irgendwie das erste Mal deine Division gewonnen. Du hast jetzt das erste Mal mehrere Heimspiele in den Playoffs in deiner Franchise-Geschichte. Ja, also das ist wirklich historisch, was die Lions da in dieser Saison zeigen. Und da muss ich gerade noch mal so ein bisschen das einholen, was du gerade gesagt hast, weil du eben davon gesprochen hast, sie wollen beweisen, dass das jetzt nicht irgendwie Zufall war oder so, sondern dass sie zu Recht dastehen. Und ich finde, das haben sie tatsächlich jetzt in dieser Saison schon damit getan, dass sie eben jetzt in der Divisional Round stehen, weil das ist ja eine Entwicklung, die wir jetzt eigentlich schon die letzten 3 Jahre beobachten können, eigentlich seit Dan Campbell vorletzte Saison dazugestoßen ist, sehen wir da ja wirklich eine extrem positive Entwicklung bei den Lions, die eben immer mehr dahin geht, dass sie es auch in den Playoffs mal schaffen können, ein bisschen einen tieferen Run zu haben. Und ich muss ja tatsächlich sagen, Ich habe tatsächlich die Lions auch im Super Bowl getippt. Einfach aufgrund dieser Euphorie-Geschichte, ja, aufgrund dieser,
aufgrund dieser krassen Nummer, hey, wir haben es geschafft, wir sind irgendwie nicht nur in den Playoffs, sondern auch in den Playoffs weit gekommen. Und ich glaube, das kann sie sehr, sehr weit bringen. Deswegen sehe ich da in dem Spiel ein deutliches Plus bei den Lions, muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn es natürlich stimmt, was du über die Buccaneers gesagt hast. Ja, bei denen ist es ähnlich wie bei den Packers. Sie sollten eigentlich gar nicht im Playoffs sein, stehen jetzt in der Divisional Round und werden natürlich auch alles versuchen, um da irgendwie durchzukommen. Aber eben, ja, sehe ich die Lions halt auch vom Team her deutlich besser als die Buccaneers. Übrigens in Woche 6 die Lions mit 20-6 gewonnen. Klar, Woche 6 ist nicht ausschlaggebend so, aber trotzdem ja auch schon mal so ein kleiner Fingerzeig, in welche Richtung es eventuell gehen könnte.
Finde ich alles auf jeden Fall sehr valide Punkte. Ich würde halt sagen, wenn man das Spiel so ein bisschen runterbrechen will, dann kommt es wahrscheinlich am Ende darauf an, welcher Quarterback weniger Fehler macht. Also ne, hat Baker Mayfield so ein bisschen Vintage Baker ein Spiel, wo er irgendwie 2-3 Picks wirft, auch noch einen Fumble dabei hat, oder hat Jared Goff das? Oder haben beide eben einen guten Tag? Oder
Ich wollte gerade sagen, weil wir das ja auch von beiden schon durchaus kennen. Also sowohl von Jared Goff kennen wir diese Spiele, als auch von Baker Mayfield.
Genau, also dahingehend sind beide ja so ein bisschen auch auf einem ähnlichen Niveau, dass ich sagen würde, die können beide einen richtig starken Tag haben, können beide auch einen richtig schwachen Tag haben. Ich finde interessant noch, wie die Buccaneers eben Amon-Ra St. Brown verteidigt bekommen. Weil da würde ich sagen, im Slot, klar, Jamel Dean ist ein guter Cornerback, Carlton Davis auf der anderen Seite, aber im Slot haben die Buccaneers jetzt nicht so diesen einen super Spieler, wo ich sagen würde, okay, der kann sich komplett um einen Amon-Ra St. Brown kümmern. Und wenn du dann vielleicht sogar die Linebacker irgendwie in Coverage zwingst, da hast du mit Lavonte David einen richtig guten. Aber ich glaube, der muss sich dann auch um Sam LaPorta kümmern. Und wenn du es schaffst, dann eben zum Beispiel einen Devin White zu attackieren in Coverage, dann könnte das auch ein kritischer Punkt sein, wo man sagt, okay, das ist ein Mismatch, was man hier richtig gut ausnutzen kann. Auf der anderen Seite kann es aber auch gut sein, dass man Devin White vielleicht viel als Blitzer sieht und dann eben so versucht, Druck aufzubauen auf Jared Goff. Und das kann natürlich dann auch wieder zum Erfolg führen. Also ich glaube, das ist so ein Spiel, was viele Pfade hat, wo viel passieren kann. So einen klaren Favoriten wie du sehe ich tatsächlich nicht, weil für mich sind beide dann doch qualitativ näher beieinander, als jetzt das bei den anderen beiden Spielen vorher der Fall war. Also von daher würde ich sagen, das ist für mich vielleicht sogar das engste Spiel von allen vier Partien.
Okay, krass. Also das hätte ich tatsächlich so nicht gesagt. Ich glaube, das engste Spiel ist das, worüber wir als nächstes sprechen. Deswegen jetzt meine Frage, hättest du noch irgendwas zu den Lions Buccaneers oder sollen wir weitermachen?
Ich glaube, wir können weiter.
Okay, dann schauen wir uns das Spiel an, das in meinen Augen eben das engste Spiel ist. Und das ist Spiel Nummer 4 an diesem Wochenende und somit auch das letzte in der Divisional Round, das der Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Oder auch, ja, man muss es ja auch so klar benennen, wie es ist, Kansas City Chiefs at Buffalo Bills und tatsächlich das erste Road-Playoff-Game für Patrick Mahomes.
Krass, das ist mal eine
Also,
es sind ja jetzt auch nicht zwei oder drei Spiele nur gewesen, da sind jetzt ja schon einige dazugekommen.
Richtig, aber wenn du überlegst, wie die Chiefs in den letzten Jahren eigentlich die AFC dominiert haben, macht das schon auch wieder Sinn, dass das erste Road-Playoff-Game für Patty Mahomes ist.
Ja, die waren eigentlich immer der Nummer 1-Seed, ne?
Genau, richtig. Und dementsprechend natürlich, klar, Playoffs jetzt mal irgendwie außen vor gelassen, dadurch, dass es da halt quasi von Jahr zu Jahr wechselt, welches Team den Heimvorteil in Anführungszeichen bekommt. Wobei das ja im Super Bowl sowieso egal ist, dadurch, dass ja auf neutralem Grund gespielt wird im Normalfall.
Wobei theoretisch hatten sie da ja tatsächlich sogar ein Auswärtsspiel, weil die Buccaneers ja ihren Super Bowl zu Hause hatten. Gegen die Chiefs.
Ja, gut, okay, fair.
Aber ich würde jetzt auch den Super Bowl tatsächlich rausnehmen, weil es ja trotzdem irgendwie noch neutral ist.
Genau, und deswegen sage ich ja auch, also Playoff-Game, das erste Road-Playoff-Game für Patrick Mahomes. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ich habe es auch tatsächlich jetzt vor der Wildcard-Round schon ziemlich hoch gehalten, dieses Argument. Und dieses Argument lautet Arrowhead. Und im Arrowhead zu spielen ist in meinen Augen tatsächlich ein riesiger Vorteil, den die Chiefs jetzt eben in diesem Spiel gegen die Bills nicht auf ihrer Seite haben. Einfach weil du halt, wie gesagt, ne, Arrowhead, das ist Tomahawk-Job, das ist verrückte Fans und so weiter und so fort. Und jetzt musst du dich mit der Bills-Mafia anlegen. So. Das ist ja irgendwie das Krasse. So. Das sind beides ultra krasse Fanbases. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, so von der Intensität der Fanbase her, sind das vielleicht sogar zwei der drei Teams oder sagen wir mal zwei der vier Teams, die ich da ganz, ganz an der Spitze sehe, neben den Raiders, vor allem eben damals noch in Oakland und den Eagles noch dazu. Und das kann tatsächlich einen sehr, sehr großen Einfluss haben, finde ich.
Ja, es ist halt auch so ein bisschen mal umgekehrte Voraussetzung, ne? Also sonst war es ja eigentlich immer umgekehrt und gefühlt waren ja sonst immer so ein bisschen die Bills der Herausforderer gegen die Chiefs, gegen dieses übermächtige, in Anführungszeichen, übermächtige Team mit Patrick Mahomes, und irgendwie hat es doch meistens dann doch irgendwie wieder doch für die Chiefs gereicht, auch wenn es knapp war. Und dieses Jahr finde ich es irgendwie anders, weil gefühlt waren die Chiefs ja schon abgeschrieben, also vor Wochen, und die Bills aber auch. Und irgendwie haben sie es aber doch dann beide wieder in die Playoffs geschafft. Und nicht nur das, sie haben sogar ihre Spiele gewonnen. Und jetzt sind irgendwie die Karten wieder komplett neu gemischt. Und es ist so ein bisschen zwei Teams komplett auf Augenhöhe, die beide so ein bisschen, ja, Schwächen hatten übers Jahr gesehen. Wo sich dann aber zeigt, okay, wenn du so einen Elite-Quarterback hast wie Patrick Mahomes oder Josh Allen, dann kannst du solche Probleme halt leichter überwinden. Und dann bist du eben nicht davon abhängig, dass dein Scheme perfekt funktioniert. Und dann machen eben diese Spieler halt mal ihre Plays. Und so war es bei beiden Teams im Wildcard-Game. Und so wird es hier, glaube ich, auch wieder sein. Es wird darauf ankommen, dass eben die Quarterbacks ihre Plays machen. Und ich bin gespannt, weil beide haben eine starke Defense, wo sich halt die Frage stellt, okay, wer kann jetzt den Gegner besser stoppen oder wer schafft es eben, die Big Plays oder diese Special Plays der jeweiligen Quarterbacks zu verhindern, weil das wird dann, glaube ich, der Schlüssel sein.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde es auch ganz interessant, dass wir eigentlich ja auch hier wieder von ähnlichen Vorzeichen sprechen, ja. Also zumindest was so die Performances angeht, weil wir haben einerseits die Bills, die vor allem in den Playoffs Jahr für Jahr strugglen und in den Playoffs Jahr für Jahr Scheiße bauen, irgendwann früher oder später. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Chiefs, die sonst eigentlich gewohnt waren, immer so als der Top-Seed, als der Top-Dog in die Playoffs zu gehen und eben in dieser Saison, in der Regular Season, durchaus ihre Struggles hatten. Andererseits muss man natürlich den Chiefs auch zugute halten, trotz der offensiven Struggles stehen sie da, wo sie jetzt stehen. Du hast es gesagt, es war durchaus nicht unbedingt vorherzusehen, dass die Chiefs jetzt so unbedingt in dieser Saison auch wieder einen tieferen Playoff-Run, sage ich jetzt mal vorsichtig, schaffen. Aber das ist halt eben, ja, die Defense, die bei den Kansas City Chiefs trotzdem extrem ballert und extrem viel Bock macht. Und es ist halt eben die gleiche Problematik bei den Chiefs, die wir irgendwie seit Jahren haben und die sie seit Jahren nicht davon abhält, erfolgreich zu sein. Das ist ja das fehlende Passing-Game oder beziehungsweise die fehlenden Wide Receiver, um das Passing-Game wirklich auf dieses krasse nächste Level hieven zu können, ja. Die Bills, jetzt zwei Divisional-Round-Losses in Folge, heißt, das könnte tatsächlich ziemlich bitter werden, wenn jetzt der dritte Divisional Round Loss in Folge dazukommt. Aber ansonsten eben momentan auch extrem am Ballen, am Ballern. 6 Spiele Winning Streak, 4 von 6 dieser Spiele gegen Playoff-Teams gewonnen. Also auch hier wieder wirklich extrem stark und mit extrem viel Bock so.
Ja, und ich fand das, was du zum Receiving-Game der Chiefs gesagt hast, das finde ich halt, würde ich nochmal unterstreichen, weil klar, wir haben alle gehört von den vielen Drops der Receiver, und in den Playoffs zeigt sich ja auch immer so ein bisschen, wem vertraut der Quarterback am meisten. Und ich fand, das Spiel gegen die Dolphins war da ein ziemliches Extrem. Also du hattest Rashee Rice am Ende mit 12 Targets, Travis Kelce mit 10. Und der Spieler mit den drittmeisten Targets, das war Mecole Hardman, der hatte 3. Also da sieht man schon, Rashee Rice und Travis Kelce haben die Bälle nur so die Ohren bekommen. Ja, Travis Kelce sogar noch mit ein paar Drops, was man eigentlich gar nicht so von ihm kannte. Gut, ist halt auch die Frage, wie viel hat da das Wetter noch eine Rolle gespielt. Aber das ist für mich halt auch so ein bisschen der zentrale Punkt. Wenn du es schaffst, eben Rashee Rice und Travis Kelce wieder die Bälle zu geben und dich darauf zu verlassen, dass sie eben diejenigen sind, die so ein bisschen, ja, die meisten Yards holen und deine Leading Receiver sind, dann kann das funktionieren. Und gerade da sind die Bills ja jetzt auch nicht komplett, ja, von Fehlern befreit, weil letztendlich ist es so, dass die Bills einige Verletzungssorgen haben. Die Linebacker, du hast 3 deiner Top 4 Linebacker, die alle sowohl gestern als auch heute, oder beziehungsweise sowohl Mittwoch als auch Donnerstag, heute wissen wir es ja noch nicht, trainiert haben oder nicht trainiert haben. Das heißt, alle 3 könnten vielleicht ausfallen. Dazu hast du auf Cornerback noch Taron Johnson mit einer Gehirnerschütterung. Der war jetzt limitiert die beiden Tage. Also da müssen wir auch schauen, ob der spielen kann. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht so ein bisschen schwierig wird. Auch Rasul Douglas, ich glaube, der fällt sogar sicher aus. Das heißt, dir fehlen dann schon 2 Cornerbacks und 3 Linebacker. Und wenn man dann guckt, okay, wo sind die Stärken von den Chiefs im Passing Game, dann hast du Rashee Rice als Wide Receiver und Travis Kelce als Tight End. Und das könnte ich mir dann schon vorstellen, dass das so eine Rolle spielt, wo man sagen muss, ja, vielleicht kriegen es die Bills dann eben nicht hin, diese beiden Spieler zu verteidigen. Und dann wird halt Mahomes sagen, danke, und wird die beiden einfach nur mit Targets zuballern. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer für die Bills.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist deswegen, wie gesagt, also deswegen ist das auch für mich tatsächlich das spannendste Spiel jetzt in dieser Runde, weil ich wirklich, also bei jedem anderen Matchup, das wir jetzt besprochen haben und das wir eben in dieser Divisional Round sehen, kann ich mir ein Team relativ gut als Sieger vorstellen, eben weil es gewisse Gründe gibt, die deutlich für eins der beiden Teams als Sieger sprechen. Und das sehe ich halt eben bei diesem Bills-Chiefs-Matchup nicht. Wir haben beide Teams, die strugglen. Die Bills ganz generell in den Playoffs und die Chiefs in dieser Saison. Wir haben aber auch gleichzeitig beide Teams, die extrem dominant sind. Die Bills in dieser Saison und die Chiefs in den Playoffs. So, weißt du, das sind genau diese, das sind genau umgekehrte Vorzeichen quasi. Und gleichzeitig haben wir eben mit den Chiefs das wahrscheinlich eingespielteste Playoff-Team, das wir momentan in der NFL haben. Alleine schon durch Patrick Mahomes auf Quarterback und Travis Kelce eben als seinem Leading Receiver. Wir haben die Bills, die extrem gut als Team zusammen funktionieren, was sie eben jetzt auch in diesen letzten 6 Spielen vor allem nochmal unter Beweis gestellt oder unterstrichen haben. Und wir haben eine eigentlich extrem starke Offensive bei den Bills. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie sie in den Playoffs dann performen, aber ansonsten eine extrem starke Offensive bei den Bills gegen eine extrem starke Defensive bei den Chiefs. Heißt, da können oder da haben beide Teams eine potenziell ganz gute Chance, dem gegnerischen Team so das wegzunehmen, was das Team ausmacht. Und was eben auch noch dazu kommt, ist, dass das zumindest in der AFC so ein bisschen in unserer aktuellen Ära der NFL, also quasi diese nach Patriots oder nach Manning, Brady, Breeze Ära, so das profilierteste, dominanteste und gehypteste Playoff-Matchup irgendwie ist, das wir haben.
Ja, finde ich fair, zumal man auch sagen muss, also ich finde es noch ganz interessant, Bills natürlich, Buffalo könnte oder wird wohl wahrscheinlich wieder sehr viel Schnee geben. Da ist dann auch so ein bisschen die Frage, okay, vielleicht spielt das Running Game dann doch nochmal eine größere Rolle. Da haben wir ja mit Isaiah Pacheco und James Cook auch 2, die zuletzt richtig gut drauf waren. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht darin, dass ich sagen würde, das ist halt auch von den Namen alleine schon so das Duell. Also klar, du hast jedes andere Divisional Round Duell hat auch so seinen gewissen Reiz und ich finde jedes dieser Spiele auf seine Art spannend. Aber Chiefs Bills ist dann schon noch mal so auch mit der Historie der letzten Jahre noch mal was ganz Besonderes. Und es macht immer Spaß, Mahomes und Josh Allen zuzugucken. Und ich meine, das Spiel in der Regular Season war ja auch nicht frei von Kontroversen. Also ich weiß nicht, wir haben ja nach dem Spiel auch noch darüber gesprochen. Ne? Mahomes hatte sich fürchterlich beschwert nach der Niederlage. Also da ist ja auch noch so eine gewisse Rechnung offen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch mal so ein bisschen extra Motivation gibt. Und ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen, wer da Sieger bleibt. Für mich so ein bisschen die Frage ist halt, wie viele der verletzten oder der angeschlagenen Spieler fallen bei den Bills wirklich aus? Wenn ja, oder wenn es mehr sind, können sie das irgendwie auffangen? Weil sonst, das ist so der eine Weg, wo ich mir vorstellen könnte, wie es vielleicht so ein bisschen sehr in die eine Richtung kippt. Weil wenn bei den Bills eben zu viele Spieler ausfallen, dann glaube ich, sind die Chiefs zu gut, zu erfahren, als dass sie das dann nicht ausnutzen würden.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, nochmal eine kurze Zusammenfassungsrunde, oder?
Ja, gerne.
Perfekt. Ravens GU. Wollen wir noch einen kleinen Bonus mit einbauen in die Zusammenfassungsrunde?
Ja, jetzt bin ich gespannt, ja.
Und zwar das Plus, mit dem das jeweilige Team gewinnt.
Okay, ja, gerne.
Ja? Top.
Ja,
also, immer. Ravens gegen Texans. Dein Tipp.
Ja, ich würde sagen, du fängst an, weil okay. Du es vorgeschlagen hast.
Okay. Dann sage ich Ravens, Texans gehe ich tatsächlich mit den Texans, einfach um es ein bisschen spannender zu machen, und sage plus 5.
Okay. Na, ich gehe tatsächlich mit den Ravens. Ich glaube, am Ende wird sich da so ein bisschen die Erfahrung durchsetzen. Deshalb sage ich Ravens mit einem Field Goal durch Justin Tucker plus 3.
Alright, dann 49ers gegen Packers. Jetzt habe ich vorgelegt, jetzt sagst du.
Ja, wir haben viel darüber geredet, dass es eng sein kann, aber ich muss am Ende doch mit dem besseren Team gehen. Deshalb sage ich, 49ers gewinnen mit 5.
Spannend. Ich sage tatsächlich auch 49ers überraschenderweise, aber gehe tatsächlich mit plus 10. Also ich glaube, dass sich die Niners in dem Spiel relativ deutlich durchsetzen können und gebe ihnen deswegen quasi ein Field Goal und einen Touchdown überhand über die Packers in dem Fall.
Finde ich fair.
Lions gegen Buccaneers. Jetzt darf ich wohl wieder vorlegen. Und gehe mit den Lions und zwar plus 13.
Ui, das ist aber deutlich.
Ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich sehe die Lions einerseits als das bessere Team gegenüber den Buccaneers und andererseits gebe ich ihnen eben noch diesen Euphorie-Moment als Bonus mit dazu. Und deswegen sage ich plus 13, eben quasi zwei Field Goals und ein Touchdown oder ein Touchdown ohne Extrapunkt und ein Touchdown, finde ich, ist, glaube ich, ganz fair bei dem Matchup.
Ja, finde ich gut. Ich muss hier einen kleinen Schocker auspacken und ich sage hier, die Buccaneers gewinnen das und zwar mit 7 Punkten Unterschied.
Ist aber auch relativ deutlich, 7 Punkte, oder? Dafür, dass du das jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, dafür, dass du das tendenziell schwächer gesetzte Team hier vorne siehst?
Ja, ich könnte mir dann halt vorstellen, hast du am Ende irgendwie ausgeglichenes Spiel relativ kurz vor Schluss und dann gibt es noch ein Pick 6 für die Buccaneers und dann hast du irgendwie 7 Punkte Unterschied, obwohl es halt die ganze Zeit spannend war.
Okay.
Und ich wollte auch mal ein bisschen höheren Unterschied sagen. Nicht nur immer nur plus 1, plus 3 oder irgendwie so.
Okay, alles klar. Dann Bills Chiefs, let's go.
Ja, ich finde das so, das finde ich echt schwer zu tippen. Ich sage aber, ich kann nicht gegen die Chiefs gehen. Ich sage, Chiefs gewinnen mit 1, am besten noch in der Overtime. Das ist doch das, was wir eigentlich alle sehen wollen, oder?
Ja,
Overtime.
Ja, definitiv. Definitiv bin ich auch bei dir. Und ich würde tatsächlich an der Stelle, also ich sage, ich gehe auch mit den Chiefs, ja. Alleine schon aus den Gründen, die ich eigentlich schon die ganze Zeit nenne für die Chiefs, schon vor den Playoffs. Habe ich den Chiefs ja immer so ein bisschen diesen Benefit of the Doubt gegeben, habe ich das genannt, einfach weil es halt die Chiefs sind, ja, und man die Chiefs niemals irgendwie vergessen sollte oder runterreden sollte, und deswegen gehe ich mit den Chiefs und sage plus 3, gehe aber tatsächlich mit dir, dass ich mir gut vorstellen könnte in dem Spiel, dass wir eine Overtime sehen.
Ja, finde ich vollkommen legitim. Aber es würde mich halt auch null überraschen, wenn es halt die Buccaneers holen.
Ja, nee, du meinst
die Bills. Ja, die Buccaneers, sage ich schon, die Bills, Entschuldigung.
Ja, nee, wie gesagt, deswegen habe ich ja auch gemeint, das ist für mich definitiv das engste Spiel jetzt in der Divisional Round und das spannendste Spiel, wo es wirklich absolut auf beide Seiten ausschlagen kann. Aber ich gehe eben mit den Chiefs und bleibe jetzt fürs erste Mal bei einem Plus 3 für Kansas City. Ich glaube, das ist relativ fair dann.
Finde ich auf jeden Fall sehr fair.
Alright, das war's von uns für diese Folge Interception der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. Alles, was ihr über die Divisional Round jetzt am Wochenende wissen müsst, hier in diesem Podcast zusammengepfercht sozusagen in eine knappe Stunde mit Patrick Rebin und Brian Kamena. Das war's von uns. Schaut gerne bei unseren Social Media Kanälen vorbei, @interceptionft bei Instagram und Twitter und Interception der Football Talk natürlich auch bei Facebook, und hört gerne auch ansonsten nochmal unsere älteren Podcasts an, egal ob jetzt zu den Playoffs oder vielleicht auch zur Regular Season. Gerade, was natürlich auch immer sehr spannend ist, sind die Podcasts vom Anfang der Saison oder von kurz vor der Saison, wenn wir teilweise völlig daneben gegriffen haben, wo ich mich natürlich auch mit meinem Pittsburgh Steelers Take nicht ausschließen wollen würde. Deswegen sage ich, wie gesagt, hört euch gerne nochmal unsere alten Folgen an, findet ihr auf jedem Podcatcher eurer Wahl. Das war's von uns für diese Folge und für vor der Divisional Round. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. War mir wie immer eine Freude. Macht's gut und ganz, ganz, ganz viel Spaß euch beim Football gucken am Wochenende. Ciao!
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.